Herzlich willkommen. Du hörst den Podcast Bibelschönheit, ein Podcast von Frauen für Frauen. Mein Name ist Elena Engels und ich träume von einer Generation von Frauen, die ihr Haupt erheben und voller Freude und Leichtigkeit in ihre Berufung hineinkommen. Dieser Podcast soll dich ermutigen, in Herausforderungen erbauen und dir Hoffnung schenken. Mit einem Blick auf Gottes Herrlichkeit wünschen wir uns für jede Frau, dass sie diesem Gott begegnet, der sie liebt, sie gewollt hat und ihr den Blick für Schönheit in ihrem Leben schenken will. Wir glauben an die Bibel. Wir halten Jesus Christus hoch und wissen, dass wir unseren Wert nur in ihm finden können. Gott will und wird in deinem Leben Durchbrüche schaffen. Davon sind wir überzeugt. Und deshalb laden wir dich herzlich ein. Höre rein und sei ermutigt. Shalom und herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Du hörst den Podcast Bibelschönheit. Mein Name ist Elena Engels und vor mir sitzt die liebe Conny Schmid. Herzlich willkommen.
Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich freue mich sehr über die Einladung und ein spannendes Thema.
Ja, Conny, du warst schon mal hier.
Ja.
Wir haben schon einige Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe nur Rückmeldungen bekommen, dass die Frauen einfach begeistert waren. Ich habe so viel Feedback bekommen.
Das ist schön.
Bis heute noch kommt das Feedback immer wieder, dass die Frauen so diese Podcast-Folgen hören und die sind wirklich begeistert. Und ich liebe das. Ich bin einfach Gott so dankbar, dass wir uns kennengelernt haben.
Absolut, geht mir genauso. So schön.
Und ja, und ich liebe das einfach, was du machst und was du predigst, was deine Lehre ist und wie du so im neuen Bund lebst, auch in der Gnade Gottes. Und heute haben wir ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Ich habe vor ein paar Tagen mich irgendwie mit dem Thema Flüche, Generationsflüche beschäftigt und habe dann aufgrund dessen, ich habe eine Umfrage gemacht auf Instagram, einfach zu gucken, was glauben eigentlich die Frauen, die mir folgen, auch Männer zum Teil.
Spannend.
Und ich war etwas erschrocken, aber auf der anderen Seite war mir irgendwie so klar, ja, das ist so eigentlich so das, was ich auch so im Privaten erlebe, wenn ich mich mit Menschen unterhalte.
Okay.
Über dieses Thema. Und du war es dann irgendwie für mich so ein Punkt, wo ich sagte, boah, ich muss der Conny mal drauf sprechen, muss sie mal fragen nach ihrer Meinung, wie sie dazu steht. Und du hast mir das einfach nur bestätigt, was meine Gedanken waren. Und so kamen wir in einen Austausch und dann sagtest du, hey, lass uns doch dazu Podcast-Folgen aufnehmen.
Klar.
So geht's und jetzt sitzen wir hier.
Jetzt sitzen wir hier und ich finde es absolut ein spannendes Thema und finde es immer wieder spannend, weil mein allererstes Buch ging ja um Freiheit und das zweite um Ruhe und das dritte wird um Autorität gehen und alles hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass wir oft als Christen gar nicht richtig in die Freiheit kommen, weil wir so Theologien noch haben, wie jetzt Generationsflüche, die uns ja dann irgendwo in der Vergangenheit halten, nach dem Motto, ich kann ja gar nichts dafür. Das waren ja meine Eltern, meine Großeltern, meine Urgroßeltern. Deshalb bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich bin.
Ja, das ist super, super spannend. Für mich die wohl bekannteste Stelle aus Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Als Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht und er neigte das Haupt und übergab seinen Geist. In Galater 3, Vers 13 ist es für mich auch sehr ein starker Vers zu diesem Thema. Da heißt es, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch auf sich nahm. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Also er, der ohne Sünde war, wurde zum Fluch.
Ja.
Jetzt ist es so, dass ich diese Umfrage gemacht habe und ich habe als allererstes gefragt, ja, glaubst du, dass es Jesus alles am Kreuz vollbracht hat? Dann haben, ich weiß nicht, 99% Ja gesagt.
Ja.
Dann aber ging es um Generationsflüche, um Flüche im Leben. Hast du denn noch Flüche? Musst du sie brechen oder hat Jesus alles vollbracht? Dann wurde es ganz spannend. Dann war plötzlich die Mehrheit, nee, du musst definitiv noch Flüche brechen, selbst als Christ. Und so habe ich mich mit einigen Frauen auch unterhalten, Kontakt aufgenommen, meine Sicht gezeigt. Das war halt super, super spannend. Und jetzt würde ich gerne wissen, was hast du so rausgefunden? Was ist ein Fluch? Ist es das Gleiche oder das Gegenteil vom Segen? Was sind deine Gedanken dazu?
Also weil du gerade Johannes 19 zitiert hast, finde ich ganz spannend. Es ist vollbracht. Die Frage ist ja, ist nur ein Teil vollbracht? Wenn nur ein Teil vollbracht wäre, dann würde da stehen, mit dem Tod Jesu wurde ein Teil des Fluches gelöst und jetzt geht's erstmal weiter, Apostelgeschichte, Briefe und da steht drin, wie du alle deine Flüche lösen musst. Spannend finde ich, dass Paulus an keiner Stelle darüber schreibt und sagt, ja. Leute, löst erstmal alle eure Flüche, sondern er kommt immer von der Seite, dass er sagt, erkenne, wer du bist, dann leb doch auch so. Also wisse, was deine Identität ist. Und Identität hat für mich ganz viel damit zu tun, das haben wir ja auch in den anderen Podcasts schon so ein bisschen zerlegt, sage ich mal, die Bibel zerlegt in die unterschiedlichen Bündnisse. Mhm. Paulus sagt mal an den Timotheus, dass er das Wort in Wahrheit austeilen soll. Und da steht im Griechischen ein Wort, das bedeutet eigentlich, dass er das Wort richtig schneidet. Also wir müssen verstehen, an welcher Stelle ist welcher Bund in Kraft, denn ein Bund Gottes ist immer die Art und Weise, wie Gott mich segnet und auch die Art und Weise, wie er mit mir spricht. Und jetzt sagen ja ganz viele Leute, ganz viele Christen, ja, wir sind im neuen Bund, aber, und ich weiß jetzt nicht, was so die meiste oder die Argumentation von vielen Menschen war, aber viele sagen dann, ja, 2. Mose 34, da stellt Gott sich zwar vor, ich bin gnädig und barmherzig und ich vergebe alle Sünden, aber, heißt in Vers 7, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das 3. und 4. Glied. Mhm. Der Vers wird oft angenommen oder zitiert, dass Leute sagen, siehst du, da steht's doch. Also die Schuld meiner Vorfahren wird eben doch nicht ungestraft gelassen. Was ist denn jetzt, dass er die Strafe auf sich genommen hat, aber an der Stelle wohl doch nicht. Und dann sage ich immer, wir müssen verstehen, dass der Mosebund ein Zusatzvertrag war. Also eigentlich galt ja immer noch der Abrahamsbund. Und der Abrahamsbund ist der große Bund, der für uns als Christen unglaublich wichtig ist, weil Abraham uns zeigt, unter Gnade kannst du nicht mehr verflucht sein. Abraham wird rausgeholt aus dem Land seiner Väter und es heißt nicht, ich werde jetzt die Schuld deiner Väter an dir sühnen, sondern Gott sagt zu ihm, verlass dein Vaterland, ich werde dich segnen. Und er wird immer gesegnet, alle paar Kapitel kommt wieder Teile davon, dass er mit ihm einen Bund schließt, Kapitel 1. Mose 15, 1. Mose 17 und immer wieder kommt, ich will dich segnen, ich will deine Nachkommen segnen, ich will dir ein großes Land geben, ich will dir ganz viele Völker, ein großes Volk aus dir machen, ich will deinen Samen segnen, was der Messias bedeutet, das heißt, aus deinem Volk wird der Messias kommen, du bist einfach rundum gesegnet. Und Abraham macht sehr viel Mist.
Ja.
Also er vertraut Gott am Anfang erstmal nicht. Er lügt, als es darum geht, dass er in Ägypten gerade ist, wegen der Hungersnot. Er sagt, meine Frau ist meine Schwester, ist so ein bisschen eine Halbwahrheit. Komischerweise werden immer die anderen gestraft dafür, dass er eigentlich die Unwahrheit sagt. Also Abraham kommt durch diese ganzen Geschichten tatsächlich immer gesegnet am Ende wieder raus. Und das finde ich zunächst mal, weil im Neuen Testament uns ja dann Paulus darauf hinweist, dass wir in Abraham sind wir gesegnet. Also erstmal, Gott segnet mich. Und jetzt läuft das Volk Israel aus der Gefangenschaft, nachdem dann Abraham lange, lange tot ist, kommt ja dieses große Volk Israel nach Ägypten, wird dann in die 400-jährige Gefangenschaft oder gerät in die Gefangenschaft unter dem Pharao. Und dann, als sie wieder rausgehen, sagt ihnen Gott in 2. Mose 19 erstmal, als sie dann da sind am Berg Sinai. Und das ist spannend, weil hier steht im 2. Mose 19, im 3. Monat nach dem Auszug der Kinder Israels aus dem Land Ägypten, kamen sie an eben diesem Tag in die Wüste Sinai. Und dann denkst du, hä, an eben diesem Tag? Wenn du das aus dem Hebräischen nimmst, dann ist es derselbe Tag, an dem Gott einen Bund mit Abraham geschlossen hat, denn da steht genau dasselbe Wort. Das ist die Geschichte, wo Abraham schläft und dann sieht er im Traum das Volk Israel, was damit passiert, Angst und Schrecken liegen auf ihm. Dann läuft eine Feuerfackel und ein rauchender Ofen durch diese zerteilten Tierhälften durch, also so Teil dieses hebräischen Bundes, den Gott und Jesus mit dem schlafenden Abraham schließen. Und dann heißt es, an eben diesem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Und jetzt kommen sie 400 Jahre später, oder nee, mehr als 400 Jahre später, steht das Volk Israel am Sinai an eben diesem Tag. Am Tag, als sie wissen, Gott hat mit unserem Erzvater einen Bund der Gnade geschlossen. Und dann sagt Gott ihnen, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen habe. Also wenn dich jemand auf Adlersflügeln trägt, hat er ganz viel Nähe zu dir. Und dann sagen sie aber relativ schnell, wir werden alles tun, was dieser Gott von uns will. Und jetzt ändert sich in einem Kapitel die gesamte Sprache. Jetzt sagt Gott nicht mehr, Adlersflügel, du bist mir ganz nah, sondern er sagt, komm mir nicht zu nah. Hm. Und ab diesem Punkt kommt etwas zwischen den Abrahamsbund und den neuen Bund. Also Paulus sagt mal, das Gesetz ist dazwischen hineingekommen, mhm. um eigentlich erstmal klarzumachen, was ist denn der Maßstab Gottes an uns. Mhm. Und jetzt sagt das Volk, ja klar, kein Problem, können wir halten.
Das können wir halten, ja.
Und 40 Tage später haben sie ein goldenes Kalb gebaut und mhm. in dieser Zeit gilt nur das Gesetz. Deswegen sagt Gott, ihr habt das Gesetz gebrochen, ihr müsst alle sterben. Und damit das nicht passiert, jetzt kommt natürlich der Vermittler Mose und sagt, halt, 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 das kannst du nicht machen, Gott, weil was denken denn die anderen Völker und ja. hallo, was soll denn das? Und Gott sagt erstmal ganz lapidar, dich lasse ich leben, Mose, und aus dir mache ich ein neues Volk.
Ja,
Mose
ja.
sagt, nee. Und dann kommt eben diese Stelle, 2. Mose 34, wo Gott Mose begegnet, und zwar morgen früh, sei bereit, dass du auf den Berg steigst. Und dann macht der Mose sich zwei neue Tafeln, Tafeln des Gesetzes, und dann kommt der Herr in einer Wolke herab und ruft den Namen des Herrn an. Das ist eine ganz, irgendwie ein bisschen skurrile Geschichte, weil Gott ruft sich selber an. Es gibt ja niemand, der gnädiger ist als er. Und er sagt, der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue der Tausenden Gnade bewahrt. Also hier hast du dreimal das Wort Gnade und gnädig und Schuld, Übertretungen und Sünde vergibt. Mhm. Komma. Das heißt, an dieser Stelle sagt Gott, liebes Volk Israel, ohne meine Gnade würdet ihr niemals überleben. Und ja. ab 2. Mose 34 beginnt das Zeitalter der Vermischung. Gesetz wird jetzt mit Gnade vermischt, sonst hätte Israel niemals überlebt. Mhm. Aber, es gibt noch dieses Aber. Und jetzt kommt aber die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das 3. und 4. Glied. Wir sind im Alten Bund. Im Bund Mose und Gott ist noch nicht so an der Stelle, dass er die Fülle der Gnade ausgießt, so wie Paulus es dann im Neuen Bund sagt, dass wir jetzt in der Fülle der Gnade leben, sondern hier ist Gnade noch nicht Jesus. Und deswegen muss Gott an einer Stelle auch noch sagen, also er kann ja nicht sagen, okay, ich mache diesen Vertrag, diesen Mosebund jetzt ungültig, ist ja alles gar nicht so schlimm, wenn ihr euch nicht dran haltet, macht nichts. Sondern wenn du jetzt das Alte Testament liest, wirst du immer wieder Geschichten lesen, wie ein Mann greift nach der Bundeslade, um sie am Runterfallen zu hindern und Gott schlägt ihn und er ist auf der Stelle tot. Solche Geschichten finden sich immer wieder, weil wir leben noch im Gesetz, im Alten Bund. Aber jetzt gibt es eine spannende Stelle im Hesekiel, und zwar Hesekiel 18. Das ist eine Stelle, da sagt Gott, ihr habt ein Sprichwort als Israeliten. Bei euch sagt man, die Väter haben saure Trauben gegessen und die Kinder bekommen stumpfe Zähne. Das ist im Prinzip wieder so ein, in Israel gab es dann das Sprichwort, naja klar, bis ins 3. und 4. Glied, der Vater hat Schuld auf sich geladen, der Sohn muss es ausbaden. Interessanterweise sagt Gott an dieser Stelle, ihr sollt dieses Sprichwort nicht mehr gebrauchen. Siehe, alle Seelen gehören mir, die Seele, die sündigt, soll sterben. Und dann wird in dem ganzen Kapitel gesagt, wer keinen Götzendienst macht, wer die Ehe nicht bricht. Also es werden Gebote aufgezählt, wer niemanden bedrückt, wer sein Pfand zurückgibt, wer Hungrigen zu essen gibt. Der wird als gerecht angesehen und so wird er behandelt. Und wenn aber jetzt wenn wiederum jemand einen Sohn zeugt, der alle Sünden seines Vaters sieht, die dieser vollbracht hat, ja, wenn er sie sieht, aber nicht tut. Und dann wird wieder aufgezählt, was der Vater alles getan hat. Der soll nicht sterben um der Missetat seines Vaters willen, sondern er soll gewiss leben. Am Ende heißt es nochmal, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Also schon im alten Bund sagt Gott, nee, das ist nicht gut. Weil wenn der Sohn gerecht ist und der Vater böse war, dann will ich den Sohn nicht dafür strafen. Und dann kommt Johannes 19, was du vorhin zitiert hast, nachdem Jesus den Essig genommen hat. Und jetzt, was ist Essig? Saure Trauben. Also das Letzte, was Jesus am Kreuz nimmt, sind saure Trauben. Und jetzt gilt für uns dieses Sprichwort schon mal gar nicht mehr. Es hat schon in Israel die Zeit gegeben, wo Gott sagt, ich möchte es nicht, dass ihr so denkt. Und jetzt im neuen Bund sagt Jesus, ich nehme die sauren Trauben auf mich. Es gibt keine Vorfahrenflüche mehr.
Das ist richtig genial erklärt, wirklich.
Und ich finde es auch für uns als Deutsche, mir ist es mal sehr bewusst geworden, weil wir mal in einem Israel-Werk gearbeitet haben und uns dann sehr mit der Täterseite auch beschäftigt. Und ich habe dann auch angefangen, mal ein bisschen zu graben, wo war denn meine Familie im Dritten Reich, bis irgendwann jemand zu mir sagte, Conny, dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Weil es gibt ja auch bei Vorfahrenschuld ganz viele, die fangen dann an mit Drittes Reich und wir müssen das alles aufarbeiten und Buße tun. Und da ist ja in Deutschland auch ganz viel passiert. Da gab es gute Bewegungen, die gesagt haben, wir tun Buße dafür. Aber am Ende ist die Betonung nicht, was muss ich alles tun, sondern die Betonung ist, als Jesus ans Kreuz ging, hat er den Nazi-Fluch über Deutschland schon mit ans Kreuz genommen. Das fand ich damals eine ganz krasse Offenbarung auch von Gott zu wissen, weil meine Großeltern mitgelaufen sind, bin ich nicht verflucht und muss jetzt nicht Dämonen aus meinem Leben rausschmeißen. Es ist eher es ist nachdenkenswert. Also ich finde, man kann ja darüber nachdenken, warum ist das passiert, aber nicht im Sinne, ich bin jetzt da belastet.
Boah, ich finde das richtig spannend und ich finde, das ist schon so ein guter Einstieg, weil für jeden, der quasi diese Verse aus dem Alten Testament zitiert mit dem Fluch und vierte Generation und so weiter und so weiter, das hört man ja immer wieder dann, wenn man sagt, nee, Jesus hat alles getragen, dann kommen genau diese Verse. Und du hast es so genial erklärt, also für mich auch so neue Erkenntnisse, wo ich mir denke, wow, boah, Jesus, du bist so gut, Gott, du bist so gut. Und was mir so einfällt, wenn du so sprichst, denke ich mir, boah, wie schlecht kennen wir eigentlich unseren Gott?
Ja, ich glaube, das ist immer die, für mich das Hauptzeichen, wenn sich jemand plötzlich nur noch um das Thema Flüche dreht. Und wir waren damals tatsächlich auch, als wir in dieser Zeit auch in Israel gearbeitet haben, plötzlich beschäftigst du dich damit und je mehr du dich damit beschäftigst, umso mehr, das ist so eine Spirale abwärts, fand ich damals. Und irgendwann dachte ich, wenn Paulus auch an die Philipper sagt, dass wir uns mit dem beschäftigen sollen, was ehrbar ist, was gerecht ist, was wahrhaftig ist, tue ich das, wenn ich mich mit dem Fluch beschäftige und dauernd überlege, wer hat über meinem Leben einen Fluch ausgesprochen? Also da ehre ich ja Jesus nicht mehr, sondern dann beginne ich ja, die dämonische Seite fast zu verherrlichen. Und wenn schon im, ich finde es immer wieder spannend, wenn schon im Alten Bund gesagt wird, nein, du bist für dein Leben selber verantwortlich. Und dann im Neuen Bund kommt, du darfst dich auf die Gerechtigkeit Jesus, von Jesus stützen und stehst auf diesem Felsen und er hat alles für dich gemacht. Ja, wie viel mehr haben wir denn dann? Also das ist ja immens viel mehr als nur, jetzt bin ich halt für mein eigenes Leben verantwortlich und muss die Suppe auslöffeln, die ich mir halt eingebrockt habe. Nee, nicht mal mehr das, sondern ich darf sagen, Jesus, danke, dass du dafür gestorben bist und dass ich darunter gar nicht mehr leiden muss und dass du sogar so weit gegangen bist, dass der Feind unter meinen Füßen ist.
Es ist eine Art Sinneserneuerung.
Richtig, das Denken. Und ich glaube, dass Fluch, also der Fluch, ich sage tatsächlich heute, es gibt keine Flüche, die Macht haben in meinem Leben. Es ist einfach das, dass ich in den Gedanken ihnen viel zu oft, bei mir jetzt in der Vergangenheit, ihnen viel zu oft das Recht eingeräumt habe, in meinen Gedanken zu sein. Und das ist toxisch. Und an der Stelle richte ich meine Augen wieder auf Jesus, der sagt, ich nehme den Essig und dann ist alles vollbracht. Von Vorfahrenflüchen, von Sünden, unbeabsichtigte Sünden, auch das ist ja immer dann so ein Riesenthema, ja, welche Sünden sind es, nur die, die ich absichtlich tue oder die unabsichtlichen? Jesaja 53 hat ganz unterschiedliche hebräische Worte auch dafür, wo da ist alles drin. Das, was ich mit Absicht mache, das, was ich nicht mit Absicht mache, das, was ich aus Versehen gemacht habe oder gar nicht weiß, es ist alles weg.
Jede Schuld.
Und, richtig, und deswegen ist auch ich rede ja oft in meinem Alltag nicht nur Gutes. Und wir sagen ja auch manchmal im Leben Dinge, die nicht ganz in Ordnung sind. Mhm. Man ist mal irgendwie wütend auf jemand, man sagt mal irgendetwas, wo man hinterher sagt, okay, hätte ich das nicht gesagt, dann müsste auch ich ständig mich hinterfragen und sagen, habe ich jetzt gerade einen Fluch ausgesprochen? Mhm. Und das, auch das wäre ja, ich finde es wichtig, dass wir hinschauen, was spreche ich aus. Aber ich glaube, je mehr wir uns auf Jesus ausrichten, umso mehr Ehrbares, Wahrhaftiges, Gerechtes sprechen wir auch unserem Nächsten aus. Mhm. Und das Wort ist tatsächlich sehr spannend, weil dieses Kala oder Kelala bedeutet eigentlich Fluch, aber auch leicht sein oder leicht machen. Und als ich danach geguckt habe, so ein bisschen Wortexegese, habe ich gedacht, wow, das Gegenteil ist Kabot oder Kavot, ist die Herrlichkeit Gottes, wird immer für die Herrlichkeit gebraucht. Und das heißt eigentlich Gewicht oder schwer sein. Mhm. Also die Herrlichkeit Gottes ist schwer und Fluch ist etwas, was leicht ist. Da habe ich erst gedacht, hä, was bedeutet das? Also viele geben ja dem Fluch fast mehr Bedeutung als der Herrlichkeit Gottes. Und dann ist mir Daniel eingefallen, dem König Belsazar, da gibt es diese Geschichte, dass der eine Schrift an der Wand sieht und zu Tode erschrickt, weil er nicht weiß, was das bedeutet. Er feiert eine Riesenparty, sieht diese Schrift an der Wand und dann kommt dieses Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Und das heißt eigentlich gewogen und für zu leicht befunden. Mhm. Und dann fiel mir ein, dass Jesus am Ende sagt, und es wird eine Zeit geben, da wird die Spreu vom Weizen getrennt. Also der Weizen hat mehr Gewicht, wenn du das so früher auf einer Tenne irgendwie alles, was du da auf dem Feld eingesammelt hast, draufgelegt hast und dann ist die Spreu davon geflogen. Mhm. Also das fand ich nochmal einen interessanten Aspekt. Fluch ist etwas, wo Gott sagt, gewogen, aber das ist zu leicht. Und schwer ist etwas, wenn wir Gottes Gewicht in unserem Leben haben, also die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben sichtbar wird, dann ist das eben kein, ja, also früher hat man ja gesagt, wenn jetzt jemand sich irgendwie schnell Männern hingegeben hat, dann ist das ein leichtes Mädchen. Also so, das ist eigentlich der Hintergrund, wenn das Leben zu leicht ist. Und ich glaube, dass wir manchmal Schwere im Leben erleben und das gleich als Fluch deuten. Aber vielleicht ist es etwas, wo die Herrlichkeit Gottes gerade in unserem Leben sichtbar wird. Und ja, Gott vielleicht an manchen Stellen auch sagt, habt doch Geduld. Wartet doch mal ab, bis mein Kairos-Moment da ist. Bis der Moment da ist, wo ich sage, so jetzt kommt der Durchbruch. Jetzt ist die Zeit reif. Und wir sofort kommen, oh, wir müssen hier irgendwas binden und Dämonen rauswerfen.
Das ist voll gut.
Und Gott vielleicht sagt, ich bin's mit meiner Herrlichkeit.
Ja, ich finde es voll gut. Ich würde hier einmal Cut machen, weil ich das richtig spannend finde, weil genau das ist es, was dann viele halt sagen, so, aber in meinem Leben ist so eine Schwere und dies und das. Ja. Und ich würde sagen, lass uns doch mal in einer zweiten Podcast-Folge darauf eingehen.
Sehr gerne, freue ich mich.
Ja. Danke dir bis hierhin. Danke, dass du als Zuhörerin auch zugehört hast. Und auch natürlich dir, Conny. Es war so bereichernd. Ich freue mich schon jetzt, diese Podcast-Folge hochzuladen.
Ich mich auch. Ja, ich mich auch.
Dann sage ich mal bis gleich.
Bis gleich.